Auch von meiner Seite ein herzlichen guten Morgen. Ich predige heute Morgen über einen Abschnitt aus Jesaja 49. Im Alten Testament gibt es ja über 300 Hinweise auf diesen kommenden Messias, auf Jesus. Davon ist das eine Stelle, da geht es um diesen kommenden Gottesknecht. Jesaja 49, 1-6. Hört auf mich, ihr Gestade, und merket auf, ihr Völker, von fern her. Von Geburt an hat mich der Herr berufen, meinen Namen genannt vom Mutterschoß an. Er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, barg mich im Schatten seiner Hand. Er machte mich zum glatten Pfeil, versteckte mich in seinem Köcher und sprach zu mir, du bist mein Knecht, durch den ich mich verherrliche. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich gemüht, um nichts und nutzlos meine Kraft verzehrt. Und doch, mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Nun aber spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet, um Jakob zu ihm zurückzubringen und Israel zu ihm zu sammeln. Ja, ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ward meine Stärke. Er spricht, zu wenig ist es, dass du mein Knecht sein solltest, nur um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Geretteten Israels zurückzubringen. So will ich dich denn zum Licht der Völker machen, dass mein Heil reiche bis an das Ende der Erde. Ja, ich habe heute Morgen etwas mitgebracht, allerdings fehlt das passende Gerät dazu. Ein Pfeil hat eine Steinspitze, gehämmert, scharf, hat hinten ein paar Federn, die eben die Richtung stabilisieren, und eine Kerbe, damit man ihn abschießen könnte. Ich habe jetzt keinen Bogen dabei, insofern brauchen Sie keine Angst zu haben. Aber Sie kennen alle so einen Pfeil, als Kinder haben Sie vielleicht damit gespielt, vielleicht auch als Erwachsene, als Sportschütze oder so, versucht, das Ziel zu erreichen. Hier in der Bibel wird Jesus mit einem Pfeil verglichen. Dieser Knecht Gottes sei wie ein Pfeil, der im Köcher steckt, verborgen ist. Irgendwann zieht Gott ihn raus und schießt ihn los. Das steht mal im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, er wartete genau auf die Zeit, die er geplant hatte, und dann schoss er diesen Pfeil in unsere Gesellschaft und gab eben ein Ziel. Derjenige, der ihn abschießt, der bestimmt ja, wohin er fliegt. Hoffentlich erreicht er sein Ziel. Das Ziel von Jesus wäre, dass er das Volk Israel wieder zu Gott zurückführt und das Licht der Völker wird. Interessant ist von ihm, dass sein Name schon von Geburt an bestimmt wäre, von Mutterschoß an. Ich weiß nicht, wer ihren Namen bestimmen dürfte. Manche kriegen ja nur den Namen von dem Opa oder der Oma. Das liegt schon fest seit langen Generationen. Oder sämtliche Namen der Patentanten werden darin untergebracht. Das ist oft so. Oder manchmal dürfen die Geschwister mitreden, wer denn nun diesen Namen bekommt und welchen. Der Name von Jesus war schon vor der Geburt festgelegt von einem Engel, Gabriel, der sagte der Maria, du sollst ihn Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Latein kann. Einige Leute, da gibt es so eine Redensart, die heißt Nomen est Omen. Der Name ist schon eine Vorahnung, was daraus wird. Und der Name Jesus heißt auf Deutsch Gott rettet. Und wenn der Name schon heißt Gott rettet, ist das Ziel, das Jesus erreichen möchte, uns von Sünden zu retten. Interessant ist, dass Jesus schon vor der Geburt da war. Sie und ich waren vor der Zeugung nicht da. Aber er hatte mal einen Streit mit frommen Gegnern und sagte ihnen einen interessanten Satz. Er sagte, ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Das heißt, dieser Abraham war zur Zeit Jesus schon mindestens 1800 Jahre tot. Mindestens, wahrscheinlich noch länger. Und er sagte, ehe Abraham war, bin ich. Oder im Epheserbrief steht, dass wir in Jesus erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Wie alt die Welt ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Aber ehe die Welt zugrunde gelegt wurde, wurden wir schon erwählt in Jesus. Das heißt, dass er unser Retter würde. Interessant. Jesus hatte einen Cousin, oder wir wissen nicht, irgendwie war er verwandt mit ihm, dessen Namen auch schon bei der Geburt festgelegt wurde. Das war der Johannes, der spätere Johannes der Täufer. Johannes heißt, Gott ist gnädig und Jesus, Gott rettet. Dieses Gespann war also unterwegs als Pfeile Gottes in seinem Auftrag. Ja, jetzt sagt aber Jesus hier von sich, das heißt dieser Gottesknecht, von ihm heißt es, du bist mein Knecht, durch den ich mich verherrliche. Das heißt, es war nicht nur das Ziel, dass Menschen gerettet werden, sondern auch, dass Gott verherrlicht wird. Als Jesus geboren wurde, gab es nicht nur zwei Sänger, die über Mikrofon sangen, sondern da gab es so am Himmel eine ganze Aufführung und die Engel sangen, Ehre sei Gott in der Höhe, zur Geburt von Jesus. Er wurde schon dort verherrlicht. Dann kamen Leute, die haben ihn angebetet und haben in diesem kleinen Kind tatsächlich diesen bedeutenden Königssohn erkannt und darüber Gott geehrt. Später, als Jesus den Weg zum Ende zuging, bat er Gott darum, dass er auch im Leiden verherrlicht werden möchte. Wir denken oft, wir verherrlichen Gott nur, wenn wir so übers ganze Gesicht strahlen und alle Leute sagen, oh, so glücklich möchte ich auch sein. Nein, er wollte Gott auch im Leiden verherrlichen. Das heißt, auch in schwierigen Lebensabschnitten, ja, ist es möglich, Gott zu ehren. Und da fällt es uns oft nicht ganz so leicht, aber manchmal erkennen Gott auch Menschen im Leiden eines anderen, wie er das bewältigt. Aber dieser Gottesknecht hier sagt, umsonst habe ich mich gemüht, um nichts und nutzlos meine Kraft verzehrt. Und doch, mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Das heißt, er stellt fest, ich habe mich bemüht und es war umsonst. Ich nehme an, Sie kennen die Doppelbedeutung dieses deutschen Wortes umsonst. Einmal heißt es vergeblich und das andere Mal kostenfrei. Ich denke an einen Chefarzt, der dem Angehörigen eines älteren Mannes erklären musste, wie die Operation aussieht, die an dem Vater vollzogen würde, weil der Vater selber nicht mehr zustimmen konnte. Hat ihm alles erklärt, auch was passiert, wenn man ihn nicht operiert. Und das dauerte sehr lange. Als er fertig war, fragte dieser Sohn, sagen Sie, kann man das Ganze nicht auch mit einer Spritze machen? Ja, was hatte er verstanden von der ganzen Erklärung? Nichts. Sie war umsonst. Ich bemühe mich manchmal oder eigentlich gerne, Menschen das Evangelium zu erklären, weshalb Jesus kam, dass dieser vollkommene Sohn Gottes kam, um ein vollkommenes Opfer am Kreuz zu sein, weil Gott nur Sünde vergibt, wenn Blut fließt und durch Jesus Vergebung in die Welt kam, dass man dadurch Christ wird, dass wir ihn annehmen in unser eigenes Leben und ihm sagen, bitte lebe in mir und auch durch mich hindurch und so Christ werden und ewiges Leben haben. Und wenn dann so eine Erklärung, die natürlich länger dauert als diese 20 Sekunden, wenn so eine Erklärung dann fertig ist und der andere sagt, wissen Sie, ich denke, dass Gott mich auch annimmt, denn ich habe ja in meinem Leben nicht viel Böses getan. Dann merke ich, er hat von der ganzen Erklärung nichts verstanden. Er hat das Evangelium ausgegrenzt. Ja, und so sagt Jesus, ich habe mich umsonst gemüht. Er war 3 Jahre aktiv und sagte in einem Gleichnis mal, dass ein Weingärtner kommt, der 3 Jahre an einem Feigenbaum Frucht suchte und sie nicht fand. Jetzt wissen manche Leute, dass das Bild des Feigenbaums in der Bibel ein Bild für das Volk Israel ist. Und dieses Volk Israel war zwar da zur Zeit Jesu, aber es brachte geistlich gesehen keine Frucht. Das heißt, ihr Leben mit Gott war nicht in Ordnung. Und dieser Weingärtner sagt dann, jetzt will ich diesen Baum abhacken, den brauche ich nicht mehr. Und ein Mitarbeiter sagt, nee, lass ihn noch 1 Jahr stehen, ich will noch mal graben und Dünger legen. Vielleicht trägt er ja dann Frucht, wenn nicht, dann hacke ihn ab. Jesus wusste aber, dass dieser Baum abgehackt wird, dass er keine Frucht bringen wird. Als er nach Jerusalem kam, weinte er über die Stadt. Nur an 2 Stellen heißt es, dass Jesus weinte. Einmal, als sein Freund Lazarus gestorben war, ehe er ihn dann vom Tod wieder ins Leben zurückführte, weinte er. Und hier weinte er über eine ganze Stadt und begründet es auch, sagt, wie oft habe ich eure Kinder sammeln wollen, wie eine Glucke ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Das heißt, ihr habt nicht erkannt, was ihr in mir habt, was Gott euch in mir schenkt und deshalb war meine Arbeit eigentlich umsonst. Natürlich haben viele Leute gejubelt, aber als Jesus am Kreuz hing, war er doch ziemlich alleine, da hielt ihm keiner mehr die Stange und alle haben sich mehr oder minder ein Stück zurückgezogen, um nicht mit betroffen zu sein. Aber genau an diesem Kreuz wurde aus dem einen umsonst das andere umsonst. Ja, die erste Hälfte sah aus vergeblich. Ja, die Leute haben es nicht kapiert, sie haben mich gehen lassen, ohne mich als ihren Herzenskönig wirklich zu akzeptieren. Und da wurde das Zweite umsonst daraus, indem er sein Blut dort vergossen hat, sagte Gott, durch dieses vollkommene Opfer meines Sohnes schenke ich euch Erlösung und eine ewige Vergebung und das Ganze umsonst. Vergebung ist immer ein Geschenk und ist immer umsonst, kann man nicht bezahlen. Aber hier hat ein anderer dafür bezahlt, Jesus, durch die Hingabe seines vollkommenen Lebens in den Tod, war Gott bereit, Ihnen und mir Vergebung zu schenken, umsonst. An der Stelle machen viele einen Fehler, vielleicht auch hier unter uns, das weiß ich nicht. Viele Menschen wollen etwas von Gott haben. Ich könnte mir vorstellen, dass hier in Obertshausen 25.000 Einwohner einige tausend Leute täglich beten. Wer das ist im Einzelnen, weiß ich nicht. Aber die meisten machen den Fehler, sie wollen etwas von Gott haben. Aber sie wollen nicht Gott haben. Das ist ein Riesenunterschied. Ob ich etwas von Gott haben will oder ob ich Gott haben will, genauer gesagt Jesus haben will. Im Römerbrief steht mal Kapitel 8, Vers 32. Er hat seinen einzigen Sohn nicht verschont. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Da steht eine Bedingung drin, die heißt mit ihm nicht auch alles schenken. Jetzt wurde ja gerade so ein Jackpot geknackt, 16 Millionen Euro wurde in zwei geteilt und da wurden Leute glücklich. Aber Sie können sagen, das ist ja ein wunderbares Geschenk für mich, stimmt nicht ganz, Sie haben trotzdem dafür bezahlt, Ihr Einsatz lohnte sich. Aber bei Gott habe ich keinen Einsatz, der sich lohnt. Gott sagt, es gibt nichts, was ich ihm bringen könnte, wofür er mir dann irgendwas anderes zurückgibt. Das Einzige, was sich lohnt, ist offen zu sein für Jesus, ihn zu empfangen und mit ihm alles, was Gott mir schenken möchte, zu empfangen. Also nicht von ihm, sondern mit ihm. Das ist das Geheimnis des Glaubens, mit Jesus zu leben. Er ist der PIN-Code für Ihre Glaubens-EC-Karte, die Sie irgendwo in diesen Automat Gottes stecken. Dieser Name Jesus. Und wenn Sie diesen Code nicht benutzen, kriegen Sie nichts. Aber mit ihm haben Sie Zugang zu all dem, was zur Verfügung steht. Ja, von Jesus heißt es, dass er nicht nur das Volk Israel retten soll, sondern dass er auch das Licht der Völker wird. Heute haben wir einen strahlenschönen Tag. Der Himmel ist voller Sterne, aber Sie haben sicher keinen einzigen gesehen heute Morgen, weil es zu hell ist. So Sterne sieht man dann nur, wenn es dunkler wird. Aber Licht ist etwas sehr Erfrischendes, Schönes. Und wenn Licht fehlt, ist es manchmal, ja, beängstigend. Meine Frau und ich waren in den Herbstferien in Haiti, haben dort Schüras besucht und da wird es abends so um 5:30 schlagartig dunkel. Die Sonne geht unter, ruckzuck ist sie weg und dann ist finstere Nacht ohne Straßenlaternen weitgehend. Und vor 6 Uhr ist dann meistens noch irgendwie ein Stromausfall, sodass man also auch in den Wohnungen dann plötzlich im Dunkeln steht. Und wenn man dann nicht weiß, wo irgendwo eine Kerze steht und Streichhölzer legen oder eine Taschenlampe ist, dann bleibt es dunkel. Licht hat man nur dann, wenn man eine Lichtquelle besitzt. So nennt man diese Kerze oder die Lampe. Man kann Licht nicht speichern oder transportieren. Und das göttliche Licht habe ich nicht nur, wenn ich abends bete. Es gibt ja viele Leute, die ohne Abendgebet nicht einschlafen können, was ich nicht schlecht finde. Aber das göttliche Licht habe ich nur, wenn ich Jesus habe. Nicht schon dann, wenn ich irgendetwas bete, was erlaubt ist natürlich. Durch Jesus habe ich Gottes Licht und dieses Licht strahlt durch sein Wort. Mancher kennt diesen Vers auswendig. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, durch Gottes Wort kommt Orientierung in das Leben. Da wird der Sinn des Lebens klar, der nur in der Beziehung zu Jesus anfängt, Gott zu ehren. Ohne ihn ist das unmöglich. Ohne Jesus kann man sehr viel Gutes tun, gesellschaftsbezogen. Aber das ist so, wie wenn in einer Klammer in Mathematik lauter Pluszeichen stehen und vor der Klammer steht ein Minus. Und wenn Sie die Klammer auflösen, werden alle Pluszeichen zu Minus. Es heißt, solange Jesus noch nicht im Leben ist, bleibt dieses Minus vor der Klammer. Und das Minus heißt, ich lebe zu meiner eigenen Ehre, um mich selbst darzustellen. Während, wenn Jesus in das Leben kommt, fängt der Sinn des Lebens an und ein Leben zur Ehre Gottes. Wobei es natürlich nicht in jeder Phase Gott ehrt, aber es fängt an, möglich zu werden. Ja, die Frage, wie sieht die Klammer Ihres Lebens aus? Ist da aus diesem Minus schon ein Plus geworden, indem Sie die Erlösung durch Jesus begriffen haben, sich dafür bedanken und nicht nur von Jesus etwas erwarten, sondern mit ihm leben? Ja, das Licht sieht man besonders dann, wenn es dunkel ist, braucht man es. Bei manchen von Ihnen ist es wahrscheinlich dunkel im Moment im Leben. Durch Trauer, durch Kummer, durch gesundheitliche Probleme oder familiäre Schwierigkeiten. Aber gerade dann sind solche Zusagen Gottes besonders wichtig. Sie kennen die Zusage von Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt auch, ich bin in deiner Lebenssituation mit drin. Du bist da nicht alleine. Oder Jesaja 54, Vers 4, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden. Das heißt, das Leben entgleitet dir nicht zwischen den Fingern, sondern da ist einer, der es hält und gestaltet. Ja, ich hoffe, dass viele dieses Licht lieben und in dieser Orientierung leben. Licht der Völker, die Frage ist natürlich auch, ob wir das Licht weitertragen oder ob wir solche Rumpelstilzchen-Christen sind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße, das heißt, dass ich ein Christ bin. So wie unsere europäische Verfassung das gerade ja versucht. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass Europa einen christlichen Hintergrund hat. So brauchen wir es auch nicht mehr zu erwähnen in unserem gemeinsamen Text. Vielleicht kommt es ja doch noch rein. Das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass dieses Licht auch bei anderen angezündet wird. Und ich denke, dass wir da alle oft das zwar als gedankliches Anliegen haben, aber ob es sich im Leben umsetzt, ist dann immer noch eine andere Frage. Ob durch uns andere angezündet werden, ihr Glauben entsteht und wächst. Dafür tragen wir aber Verantwortung. Ja, hier sieht es so aus, dass dieser Gottesknecht nicht nur ein Licht der Völker ist, sondern dass sein Mund ein scharfes Schwert hat oder ist. Wir sagen ja manchmal scherzhaft, aber nicht positiv, sondern negativ, der braucht für seine Zunge einen Waffenschein. Das braucht Jesus nicht, das ist nicht gemeint. Es ist aber gemeint, dass er mit seinem Wort wie ein scharfes Schwert wirkt. Das heißt, das Wort kann richten, es kann Dinge trennen voneinander, wie ein Schwert das tut. Wer die Offenbarung mal gelesen hat, wird feststellen, dass dort ein Reiter auftritt auf einem weißen Pferd und da kommt erstaunlicherweise ein Schwert aus seinem Mund. Dieser Reiter ist Jesus, an seinem Rock steht der Name König der Könige, das Wort Gottes, die Wahrheit. Und mit diesem Schwert aus seinem Mund beseitigt er die aufmarschierte Armee des Antichristen, die Jerusalem platt machen möchte, um die letzte Demonstration gegen Gott zu vollbringen. Und er tritt hier auf als der Sieger, der Gericht übt. Es ist erstaunlich, dort, wo Dinge gewalttätig sind, wo Menschen ihr Leben verlieren, macht man normalerweise immer nur Gott Vorwürfe. Wie kannst du das zulassen? Wer die Offenbarung liest, wird feststellen, dass Gott das nicht nur zulässt, dass er Gericht herbeiführt. Wobei ich nicht sage, dass jedes Unglück jetzt ein Gericht Gottes wäre. Das wäre sicher falsch zu interpretieren. Das heißt, Gott wird auch im Gericht verherrlicht, weil dort seine Gerechtigkeit sich durchsetzt. Das Schwert taucht auch im Hebräerbrief auf. Da heißt es von dem Wort Gottes, dass es lebendig ist und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, wenn Sie Gottes Wort in Ihrem Leben anwenden, kann es sein, dass es auch eine trennende Wirkung hat. Und zwar, dass es Sie von Sünde trennt. Es gibt diese nette Aussage, entweder hält die Sünde dich von Gottes Wort fern oder Gottes Wort hält dich von der Sünde fern. Ich habe da mal als junger Mann so ein plastisches Erlebnis gehabt. Samstagmittag, so kurz vor Ladenschluss, beeilte ich mich noch zu einem Geschäft zu kommen. Die letzten Meter bin ich dann sogar gerannt, aber der Laden war schon unten und öffnete auch nicht mehr. Stand also vor einem verschlossenen Geschäft. Mein Einsatz samt Rennen war umsonst. Es ist interessant, Gott kann durch alles reden, durch sein Wort, durch mich, durch jeden Gegenstand. Und jetzt sprach er zu mir durch dieses geschlossene Geschäft. Ich stand vor einer Wand, wenn man so will, und hatte in meinem Leben gerade in einer anderen Situation etwas, was ich durchdrücken wollte. Und Gott machte mir klar, weißt du, da stehst du auch vor einer Wand. da kommst du auch nicht weiter. Und dann fiel mir noch so ein Bibelwort ein, das manche auch kennt. 1. Petrus 5, Vers 5, da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und da wurde mir klar, ich versuchte gerade so hochmütig etwas durchzudrücken und Gott sagte einfach, du stehst vor einer Wand und kommst nicht weiter. Gut, dann ist die Frage, was mache ich damit? Mache ich trotzdem weiter oder lerne ich was daraus? Ich habe nicht sofort daraus gelernt, aber später schon. Und so kann es auch Ihnen gehen, dass Gott Sie durch sein Wort oder durch solche Erlebnisse trennt von etwas, was in das Leben nicht hineingehört. Was das im Einzelnen ist, weiß ich nicht, aber das wissen Sie vielleicht. Vor allen Dingen Gott weiß das und kann es Ihnen auch verdeutlichen. Das Schwert des Wortes Gottes kann man natürlich nicht nur zur Trennung von Sünde gebrauchen, sondern auch als Waffe gegen Anfechtung im Leben. Jeder von uns hat als ein Hauptfeind einen ganzen Berg von Sorgen. Gibt ja das nette Lied, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Das ist sicher nicht nur nett zu singen, sondern auch leider Realität. Und die Frage ist, wie gehen Sie oder ich damit um? Lassen wir uns von den Sorgen niederdrücken und leben in Befürchtungen oder fangen wir an, sie zu bekämpfen und vielleicht auch zu überwinden? Und da kann man das Schwert des Wortes Gottes einsetzen. Viele kennen diesen Vers, 1. Petrus 5, 7, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. An der Stelle betrügen wir uns natürlich oft selbst. Wir halten im Gebet Gott sozusagen die Sorge hin, da ist meine Sorge. Und wenn wir das gemacht haben, stecken wir sie wieder ein und nehmen sie wieder mit. Das heißt, wenn wir sie wirklich werfen würden, wären wir sie ja los. In Philipper 4, Vers 6 steht, sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Ja, und dann ist möglich, so ein Vers in die Situation hineinzutragen, sorget euch um nichts. Das heißt nicht, dass alles geklärt wäre, aber sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Das heißt, gebt es weiter und erwartet, dass ein anderer da ist, der für euch sorgt. Das Gleiche gilt auch für Angst. Jeder von uns hat irgendwann Angst. Und Jesus sagte mal in Johannes 16, 33, das sage ich euch, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da steht nicht, ich habe die Angst ausgeschaltet, sondern ich habe die Welt überwunden. Und so ist es schön, sich an Jesus zu wenden und anzufangen, diesen Frieden, den er gibt und ist, neu zu erfahren. Ja, der Einstieg war die Sache mit dem Pfeil. Was hat Jesus mit dem Pfeil gemeinsam zu tun? Er wird von Gott geschickt mit dem Ziel, sein Volk Israel zu retten und Licht der Völker zu sein. Das Volk Israel rettet er, im Moment leider noch nicht. Aber wenn er wiederkommt mit diesem Schwert in seinem Mund und diesen Antichristen besiegt, dann heißt es vorher, dass dieses Lamm Gottes mit 144.000 auf dem Berg Zion steht und ein neues Lied singt zur Ehre Gottes. Die 144.000 haben den Namen Gottes an ihren Stirn, sie sind versiegelt von Gott. Und das sind aus jedem der 12 Stämme Israels 12.000, die hier gerettet werden als Rest Israels. Insofern wird Jesus, wenn er wiederkommt, diesen Auftrag erfüllen, dieses Volk zu retten und dann ein Licht der Völker zu werden, dass nicht nur Einzelne ihn erkennen, sondern alle, die dann noch leben auf der ganzen Welt, ihn nicht nur erkennen, sondern auch anerkennen als Licht der Welt. Ja, die Frage an Sie, an mich ist natürlich, ist der Pfeil auch in Ihrem oder meinem Leben schon angekommen? Und wenn er angekommen ist, was hat er ausgelöst, was hat er mitgebracht? Ist Ihnen deutlich geworden, dass Sie auch gerettet sind durch Jesus, gerettet vor dem Gerichtszorn Gottes, dass Sie nicht mehr ins jüngste Gericht kommen als Christ, dass Sie heute schon Vergebung haben? Ist Ihnen klar, dass Sie ewiges Leben haben in Jesus? Und ist Ihnen das innere Auge aufgegangen, wenn er ein Licht der Völker ist, hieße das ja auch ein Licht von Ihnen persönlich, dass Sie Orientierung bekommen, den Sinn Ihres Lebens gefunden haben in Verbindung mit ihm, aber jetzt auch spüren, dass Gott Sie selber wie ein Pfeil auflegen möchte, um auch durch Ihr Leben etwas zu erreichen, was er geplant hat. Das heißt, diese Bewegung geht weiter und es ist schön zu wissen, dass Gott mit Ihrem Leben einen Plan hat, in seiner Liebe. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du in diesem Bild des Pfeiles in die Welt gesandt wurdest. Dazu gehört aber auch dieses Schwert, das richtet, das aber auch hilft zu verteidigen. Segne jeden von uns, dass er offen ist, nicht nur etwas von dir zu erwarten, sondern dich selbst zu erwarten und aufzunehmen. Und hab Dank für das, was du dann aus dem Leben des Einzelnen machst, dass du auch dort Bewegung sendest, auch Licht, aber auch Trost und Ermutigung und vor allen Dingen einen bleibenden Sinn. Amen.